möchte jetzt den Predigttext lesen, der in Johannes 21, 1 bis 14 steht, nach der Luther-Übersetzung. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern an dem Meer bei Tiberias. Er offenbarte sich aber also so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der da heißt Zwilling, und Nathanael von Kana in Galiläa, und die Söhne des Zebedäus und andere zwei seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will hin fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und traten in das Schiff alsobald. Und in derselben Nacht fingen sie nichts. Da es aber jetzt Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werfet das Netz zur Rechten des Schiffs, so werdet ihr finden. Da warfen sie und konnten es nicht mehr ziehen vor der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, welcher Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Da Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er das Hemd um sich, denn er war nackt, und warf sich ins Meer. Die anderen Jünger aber kamen auf dem Schiff, denn sie waren nicht ferne vom Lande, sondern bei 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun austraten auf das Land, sahen sie Kohlen gelegt und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringet her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land voll großer Fische. 153. Und wiewohl ihre so viel waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus offenbart ward seinen Jüngern, nachdem er von den Toten auferstanden war.
Ich habe die Predigt heute überschrieben. Osterleute gehen weiter, Orientierungszeit. Osterleute, das ist so ein Begriff, der in diesem Jahr von unserem Bund etwas geprägt wurde. Wir kommen von Ostern her, sagen wir ja manches Mal. Das ist jetzt nicht nur zeitlich gemeint, sondern wir leben auch daher, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Als solche Leute sind wir unterwegs mit ihm. Orientierungszeit habe ich das genannt, weil wir noch zumindest im Kirchenjahr in so einer Zwischenzeit sind, zwischen Ostern und Pfingsten. Karfreitag ist Jesus am Kreuz gestorben, dann kam Ostern, Jesus wird auferweckt und dann sind es 40 Tage gewesen bis letzten Donnerstag, bis zur Himmelfahrt, wo Jesus sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Und dann ist es jetzt heute noch mal eine Woche bis Pfingsten. Das nennt man in manchen Ländern auch Pentekoste oder Pentekostel, das heißt 50 Tag, denn es sind dann 50 Tage seit der Auferstehung, wo Jesus seinen Geist gesandt hat in seine Gemeinde oder dadurch die Gemeinde entstanden ist. Und diese Zeit ist eine Übergangszeit, eine Zwischenzeit. Jesus ist noch da gewesen bis zu seiner Himmelfahrt und hat seine Jünger unterrichtet, hat ihnen vieles erklärt, was ihnen bis dahin sicher noch nicht klar geworden ist, wie das zusammenhängt. Es war eine Zeit, wo sie sich neu orientiert haben, wo sie sich vorbereitet haben, sich ja auch auf das vorbereitet, was kommt. Und wir wollen uns heute Morgen einen Teil anschauen, dieser Übergangszeit. Wir haben gerade den Text schon gehört. Ich habe jetzt hier eine andere Übersetzung nach der Basisbibel, eine etwas modernere Übersetzung. Und ich will auch immer nur Stück für Stück euch das lesen und dann, dass wir da miteinander darüber nachdenken. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der Didymus genannt wird oder eben Zwilling, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus, sowie zwei weitere Jünger waren dort am See beieinander. Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Sie antworteten ihm, wir kommen mit. Sie gingen zum See und stiegen ins Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Jesus zeigt sich hier seinen Jüngern am See von Tiberias, das ist oben im Norden, also der See Genezareth. Sie sind also von Jerusalem da hochgewandert. Und dann sagt der Petrus zu den anderen, ich gehe fischen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was dazu gehört habt. Ich habe das irgendwo so gelernt, dass das ein Ausdruck sein sollte davon, dass Petrus in sein altes Leben irgendwie zurückgeht. Ist irgendwie frustriert oder hat keine Orientierung mehr und will wieder so weitermachen wie früher. So habe ich das jedenfalls irgendwie mal mitbekommen oder gelernt. Ich glaube nicht, dass das stimmt, denn Jesus ist ihnen ja schon begegnet. Der Auferstandene ist ihnen schon begegnet. Also Petrus hat ihn schon erlebt. Es ist noch nicht alles klar. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus mit den anderen Fischen geht, weil sie so ein, nach diesem ganzen Trubel, den sie da erlebt haben, so eine Auszeit brauchen. Eine Zeit, wo sie mal nachdenken können, in aller Ruhe überlegen können, Mensch, was haben wir jetzt hier eigentlich erlebt? Wo sind wir im Moment? Wie sollen wir das einsortieren? Und da macht man Sachen, die man gut kann, ohne groß drüber nachzudenken. Fischen, das konnten die. Dann sitzt man da, ich habe noch nicht gefischt, ich bin auch kein Angler. Ich weiß nicht, ob hier jemand Angelerfahrungen hat. Da sitzt man dann den ganzen Tag und tut eigentlich nichts und kann warten und sich unterhalten. Und ich vermute mal, dass sie das gemacht haben in der Nacht. Dass sie zusammengesessen haben und sich überlegt haben und unterhalten haben, mal so eine Auszeit. Mal etwas ganz anderes machen. Nicht das, womit man sonst immer beschäftigt ist. Und Petrus hatte ja noch etwas zu klären. Das war ja gar nicht so einfach mit ihm. Für ihn. Er ist dem Auferstandenen begegnet, aber er wusste auch, da ist noch was offen. Eine Spannung im Petrus. Auf der einen Seite hatte Jesus den Petrus ja berufen. Schon ein bisschen länger her zu dem Zeitpunkt. Er hatte ihn berufen und hatte ihm zugesagt, so lesen wir in Matthäus 16, Vers 18, du bist Petrus, das ist das griechische Wort für Fels, du bist Petrus, und auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Also eine besondere Zusage, dass also Petrus in dem, was dann passieren wird, eine ganz besondere Rolle spielen wird. Auch wenn wir nicht genau wissen, wie Petrus das für sich verstanden hat. Aber er wusste, Jesus hat ihn da berufen. Ihm eine besondere Berufung, einen Auftrag mitgegeben, eine Verheißung mitgegeben. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es da aber eben auch noch die andere Seite. Nämlich das, was gerade kürzlich passiert ist, wo Jesus dem Petrus gesagt hat, dass er ihn verraten wird, verleugnen wird. Und auch daran erinnert er sich. Ich lese uns diese Passage ganz kurz aus Matthäus 26, Vers 75. Da erinnerte sich Petrus an das, was Jesus gesagt hatte, nämlich als er Jesus verleugnet hatte. Noch bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, dass du mich kennst. Und er lief hinaus und weinte heftig. Zwischen diesen beiden Dingen, da musste Petrus sich neu finden. Was macht er jetzt eigentlich damit? Jesus hatte ihm diese Berufung gegeben und er hatte ihn verraten. Und was jetzt? Und ich kann mir vorstellen, dass er da einiges nachzudenken hatte. Er geht fischen, um mal sich zu finden und alle miteinander, die da mit ihm zusammen unterwegs sind. Und dann heißt das hier so ganz einfach, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Das ist jetzt sicher nicht nur so gemeint, dass rein statistisch sie eben nichts gefangen haben, sondern auch in diesem Hinblick, es hat jetzt nicht den Erfolg gebracht, den sie sich dachten. Sie haben die Nacht über miteinander geredet, haben alles sortiert, aber sie sind nicht weitergekommen. Das, was sie eigentlich vorgehabt haben, hat nicht funktioniert. In dieser Nacht fingen sie nicht, sie sind zu schlau als zuvor Also sind da nicht weitergekommen. Das ist die Ausgangssituation, die wir haben. Das ist das, worum es geht. Petrus, der in dieser Spannung steht und er ist nicht weitergekommen. Bei allem sich besinnen, bei allem nachdenken. Die Orientierung, die er braucht, ist noch nicht da. Aber dann geht es ja weiter. Ab Vers 4, als es schon Tag geworden war, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie, Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Da sagte er zu ihnen, werft das Netz an der rechten Bootsseite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht wieder einholen, so voll war es mit Fischen. Sie haben versucht, sich zu orientieren, aber einer fehlte. Einer, der ihnen nämlich Orientierung geben kann. Und der taucht jetzt hier am Ufer auf. Jesus stand am Ufer, ist dazugekommen, ist also in ihre Situation hineingekommen. Er ist nicht abseits geblieben, sondern er kommt mitten in diese Orientierungslosigkeit hinein. Aber sie erkennen ihn nicht. Habt ihr was Fisch zu essen, fragt er hier. Also ganz in dem, wo sie sich aufhalten. Und sie erkennen ihn. Ich hätte ja auch ein Tourist sein können. Ein Tourist, der da so vorbeikommt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal an der Nordsee oder an der Ostsee Urlaub gemacht habt. Da kommen dann morgens die Fischerboote reingefahren. Und dann wird erstmal am Boot so eine erste Runde an die Touristen verkauft, an Fisch. So ähnlich ist das hier. Da ist einer am Ufer und ruft zu. Wir werden gleich hören und wahrnehmen, das sind so etwa 90 Meter, also sehr, sehr, sehr dicht dabei. Und er ruft ihn zu, habt ihr einen Fisch gefangen? Habt ihr was für mich? Nö, haben wir nicht. Also es ist noch so ganz in der Situation hier. Jesus kommt hinein und sie erkennen ihn nicht. Ich übertrage das mal gleich auf uns. Sie wussten nicht, dass es Jesus war. Ich übertrage das mal gleich auf uns. Wir suchen Orientierung. Manchmal dann beten wir auch und sagen, Jesus, wie geht's denn jetzt weiter? Und er ist schon längst da. Wir merken das gar nicht. Wir sind immer noch dabei, unsere Probleme zu wälzen oder uns zu bewegen und haben noch gar nicht gemerkt, dass er schon längst da ist. Dass er schon mitten hineingekommen ist und schon fragt, habt ihr nicht etwas Fisch? Also wie sieht's aus? Erzählt doch mal, wie eure Situation ist. So war das hier bei den Jüngern auch. Jesus kommt hinein in ihre Situation, in dem, wo sie sich beschäftigen und sie verstehen es noch nicht. Das ist ja fast, es gibt eine einzige Aufnahme, immer so, dass Jesus nicht automatisch erkannt wird. Also das zieht sich ja durch nach der Auferstehung. Jesus wird immer erst dann erkannt, wenn er sich offenbart. Und so ist das hier auch. Bis auf gleich eine Ausnahme. Die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war, aber Jesus sagt ihnen, dass sie noch mal losziehen sollen. Und dann passiert das Wunder. Sie können das Fischernetz gar nicht wieder einholen, weil es dann auf einmal so voll war mit Fischen. Soweit diese Situation. Was folgt daraus? Was bewirkt dieses Wunder? Offensichtlich erinnert sich einer daran, dass es sowas schon mal gegeben hat. Ab Vers 7, der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, warf er sich seinen Mantel über und band ihn hoch, er trug nämlich nur ein Hemd, dann sprang er ins Wasser. Die anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 200 Ellen. Also da haben wir diese 90 Meter. Das kann man so in etwa ausrechnen, wie viel diese 200 Ellen waren. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, erkennt hier, es ist der Herr. Dieser Jünger, den Jesus besonders liebte, der kommt im Johannesevangelium so ein paar Mal vor. Wir wissen gar nicht ganz genau, wer das eigentlich war. Viele vermuten, es ist Johannes selbst, der so indirekt von sich redet. Er erkennt hier nicht nur, ach, das ist Jesus. Also so im Sinne von, ach, haben wir noch gar nicht gesehen, es war noch etwas dämmerig früh am Morgen, haben ihn gar nicht so richtig sehen können, sondern es ist hier ein Bekenntnis, was wir haben. Es ist der Herr, sagt er. Er sagt nicht nur, das ist Jesus, den wir jetzt gar nicht so richtig erkennen konnten, sondern in diesem Es ist der Herr steckt dieses christliche Grundbekenntnis drin. Das, was einen Christen, jemand, der Jesus mit Jesus lebt, ausmacht. Dieses christliche Grundbekenntnis, Herr ist Jesus Christus. Das gibt es, ich habe hier zwei Bibelstellen aufgeführt, wo das besonders deutlich gesagt wird, 1. Korinther 12, Vers 3 und Philipper 2, Vers 11. Auf Griechisch heißt das Kyrios Jesus Christos. Wer das sagen kann, wer das von Herzen sagen kann, Herr ist Christus, Jesus Christus ist mein Herr, der ist zum Glauben gekommen. Der hat sich Jesus anvertraut. Und der, das werden wir nachher auch nochmal hören, der ist dann noch herzlich zum Abendmahl eingeladen. Herr ist Jesus Christus. Also dieser Jünger, den Jesus besonders liebte, der hat jetzt hier nicht nur irgendwie registriert, dass es Jesus da, sondern er bekennt ihn als seinen Herrn. Er bekennt ihn als den auferstandenen Herrn, mit dem er lebt. Und da, durch dieses Zeugnis, da erkennt auch Petrus, dass es Jesus ist, dass es der Herr ist. Und was macht Petrus? Also in diesem ganzen Abschnitt geht es eigentlich um Jesus und Petrus, bei allem, was sonst auch wichtig ist, was die zu klären haben. Deswegen kommt hier der Petrus nämlich wieder gleich vor. Als er hörte, dass es der Herr war, dann springt er da gleich ins Wasser. Bindet sich was um, hatte nur so ein leichtes Hemd an, damit er auch ordentlich aussieht, wenn er dann wieder aus dem Wasser rauskommt. Lasst uns das mal ganz kurz überlegen, was der Petrus hier eigentlich macht. Also er springt ins Wasser, konnte offensichtlich schwimmen und schwimmt hin zu Jesus. Es gab genau so eine Situation schon mal, ein bisschen länger her zu dem Zeitpunkt, 3 Jahre oder sowas ist das schon her, wo zwischen Jesus und Petrus etwas offen war. Und das ist nämlich die Situation, als es auch schon so einen Fischzug gab, so einen wundersamen Fischzug, wo ganz viele Fische gefangen wurden, da hat Petrus ganz anders reagiert, als er Jesus begegnet ist. Ich will uns das mal einspielen. Das finden wir in Lukas 5, 1 bis 11. Das ist dieser ganze Bericht, wo Jesus also die auch losschickt, dass sie nochmal Fische fangen sollen und sie fangen ganz viel. Und dann heißt das dort, als Simon Petrus das sah, nämlich diese übervollen Netze, fiel er für Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Da ist auch Schulderkenntnis da, so wie gerade. Und da sagt Petrus, als er Jesus noch nicht kannte, aber wusste, in Jesus begegne ich Gott, sagt er, geh fort von mir. Wir passen nicht zusammen. Wir können nicht zusammen unterwegs sein. Ich bin ein Mensch, der vor Gott nicht bestehen kann. Das erkenne ich in deiner Gegenwart. Deswegen müssen wir getrennte Leute sein. Und dann spricht Jesus ihm das zu und ruft ihn in die Nachfolge. Und was macht Petrus hier? Also 3 Jahre, sagen wir mal, 3 Jahre später. Die gleiche Situation. Er ist vor Jesus schuldig geworden. Das wusste er. Er hatte ihn verraten. Und was macht er? Er springt ins Wasser und schwimmt nicht so schnell es geht ans andere Ufer, nur weg von Jesus, sondern er schwimmt auf ihn zu. Er schwimmt zu ihm hin. Denn was ist passiert in den Jahren? Er hat Jesus kennengelernt. Er wusste, ich weiß zwar nicht, was Jesus jetzt sagen wird. Ich weiß nicht, wie er mit dieser Situation umgehen wird. Er weiß nicht, wie das klären wird. Aber ich weiß, es ist gut, zu Jesus zu kommen. Ich muss nicht vor ihm fliehen. Ich muss nicht wegschwimmen, sondern ich kann mit dem zu ihm kommen. Denn es ist der Herr. Es ist Jesus Christus selbst. Und ich weiß, wenn ich in seine Gegenwart komme, dann ist das gut. Auch wenn ich nicht genau weiß, was er jetzt gleich sagen wird. Ich weiß nicht, wie er damit umgehen wird, wie er das klären wird. Aber ich weiß, es ist gut, zu ihm zu kommen. Ich muss mit meiner Schuld mich nicht vor ihm verstecken. Ich muss nicht wegschwimmen, sondern ich kann zu ihm hinschwimmen. Da merken wir, was passiert ist im Leben von Petrus in diesen 3 Jahren. In der ersten Begegnung ist er sich bewusst, dass er schuldig ist vor Gott Und in Jesus erkennt er Gott und sagt, geh weg von mir, wir passen nicht zusammen. Jetzt hat er mit Jesus gelebt, jetzt hat er ihn kennengelernt. Jetzt weiß er, bei ihm ist Erneuerung, bei ihm ist Vergebung. Und deswegen kommt er voll Vertrauen, lässt er sich auf dieses Risiko ein, ich schwimme hin, ich schaue, was Jesus tut und vertraue mich ihm nochmal ganz neu an. Die anderen schwimmen mit ihrem Boot hinterher. Als sie an Land kamen, ab Vers 9, sahen sie dort ein Holzkohlenfeuer brennen. Darauf brieten Fische und Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Ufer und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen, genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Das Erste, was mir jedenfalls sofort kommt, wenn ich diesen Text lese, ist, was ist mit 153 gemeint? Was soll diese Zahl? Die muss doch irgendwas bedeuten. Als ich mich darauf vorbereitet habe, auf diese Predigt, habe ich da auch einiges zu gelesen. Und in einem Kommentar, wo jemand das mal zusammengetragen hat, der hat allein, ich glaube, 7 oder 8 verschiedene Erklärungen gefunden, die so im Laufe der Kirchengeschichte zu diesem Vers gefunden wurden. Was denn die 153 bedeuten sollen? Manche sagen, das waren die Völker, die damals bekannt waren. Also das hieße, so wie da dieser Fischzug ist, alle Völker sind gefragt. Oder man kannte 153 verschiedene Fischsorten und damit sind dann auch wieder übertragen alle gemeint. Oder die 3 bedeutet die Trinität und dann bleiben noch 3 mal 50 über und alles sehr bedeutungsvoll. Aber so eine richtige Lösung hat keiner gefunden. Irgendwie ist das eine Zahl, die eigenartigste Zahl, die es so in der Bibel gibt. Es gibt ja manchmal Zahlen, die etwas bedeuten und weiß man dann auch, was die bedeuten. Die 7 oder die berühmteste, auch wenn nicht die schönste, ist dann die 666. Also solche Zahlen gibt es und diese 153 passt in kein System hinein. Und einer sagte, das fand ich dann fast noch am sympathischsten, als Erklärung, vielleicht haben die einfach nur gezählt. Und haben so mal gezählt und aufgeschrieben, es sind 153 und das war's. Und wir machen uns seitdem mächtig Gedanken darüber, was das bedeutet. Also es gibt viele gute Erklärungen und ich finde die auch sehr sympathisch, dass es bedeuten könnte, alle Völker sind gemeint, dass sie jeder das Evangelium hören soll. Aber so eine richtig runde Erklärung gibt es dazu nicht. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so ganz entscheidend, sondern wie gesagt, es geht eigentlich um Jesus und Petrus oder um Jesus und uns. Was macht Jesus hier? Er hat ja da schon etwas vorbereitet, steht da. Es ist schon alles da. Die Fisch und Brot sind schon da. Also obwohl sie da gerade fischen gefahren sind, hat er dann schon mal was vorbereitet. So ähnlich wie so in so einer Kochsendung. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schaut, ich jetzt nicht, aber ich habe da schon mal was vorbereitet. Ne? So ähnlich ist das. Die kommen da an, Jesus hat da schon mal alles fertig. Und er könnte jetzt eigentlich sagen, lasst die Fische Fische sein, jetzt kommt ihr, ich habe alles fertig. Aber er sagt, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gefangen habt. Das heißt, wir setzen uns jetzt hier zusammen, wir wollen miteinander nicht nur Gemeinschaft haben, sondern miteinander auf dem Weg sein. Aber ihr bringt das ein, was ihr mit einbringen könnt. Ich sehe darin einen wichtigen Hinweis, wie Jesus mit uns umgeht. Wir fragen ja manchmal nach Gottes Wegen, wie ist das gemeint, wie sollen wir das erleben und haben so manchmal diesen Eindruck, es muss so steil von oben kommen, so ganz außerhalb von uns. Dass er plötzlich uns sagt, da und da soll es lang gehen oder das ist die Antwort auf deine Fragen. Und Jesus sagt, ja, ich habe da schon mal was vorbereitet, aber du bist auch gefragt. Bring mal was von dem mit, was du hast. Und dann sind wir im Gespräch und dann werden wir miteinander den Weg finden. Jesus möchte nicht befehlen, wo es lang geht. Er will keine Marionetten, die nur seinen Befehlen gehorchen, sondern er möchte mit uns im Gespräch sein. Er möchte mit uns gemeinsam unterwegs sein. Und so hat er was vorbereitet und sagt, bringt euren Teil mit ein. Bringt das mit ein, was ihr mitbringen könnt. Und dann werden wir gemeinsam schauen und einen gemeinsamen Weg finden. Jesus hat da was vorbereitet und was ist das, was er ihnen dann sagt, als sie dann endlich am Ufer alle sind und die Fische und alles ist vorbereitet, dann ist das Erste, was er ihnen sagt ab Vers 12, da sagte Jesus zu ihnen, kommt, es gibt Frühstück. Keiner der Jünger wagte es, ihn zu fragen, wer bist du? Sie wussten doch, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit dem Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er vom Tod auferstanden war. Das erste, was Jesus hier so richtig Gehaltvolles sagt zu seinen Jüngern, ist, kommt, es gibt Frühstück. Also ich sage das jetzt mal mit so einem leichten Augenzwinkern, vom Auferstandenen hätte ich mir eigentlich ein bisschen gewichtigere Worte erwartet. So, Friede sei mit euch, sowas in der Richtung. Also wo man so denkt, ja, es ist der Herr, der da was sagt. Kommt, es gibt Frühstück. Ich habe das extra nochmal in der Originalsprache im Griechischen nachgeschaut. Das heißt wirklich, kommt frühstücken. Ganz simpel. Also so wie Mutter vielleicht am Sonntagmorgen oder so die Kinder ermahnt, jetzt kommt mal endlich zum Essen. Kommt frühstücken. Das ist doch, ja, Mensch, das ist irgendwie so etwas banal. So kommt erstmal zu essen zusammen. Das ist so wenig tiefgründig. Wenn Jesus jetzt gesagt hätte, lasst uns, keine Ahnung, Reich Gottes bauen oder irgendwie sowas, das hätte vielleicht gepasst, aber kommt frühstücken. Ganz simpel, ganz einfach. Als ich in meiner Oberstufe irgendwie war, also noch in der Schule, da bin ich immer in den Ferien arbeiten gegangen. Klar, ne, damit so ein bisschen mal Geld zusammenkommt. Und dann hatte ich eine Zeit lang auf einer Müllkippe gearbeitet. Das ist besonders beeindruckend, kann ich jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen, aber es war sehr spannend. Bleibende Eindrücke. Und dann hat man gearbeitet, wie sich das gehört. Da um 7 Uhr ging das los. Und dann um 12 Uhr rief dann der, ich weiß nicht, ob das Vorarbeiter war, ob irgendeiner, der was zu sagen hatte, der rief dann laut, Mittag! Ich war im Rheinland. Also Mittagessen hieß das. Und alle konnten alles stehen und liegen lassen, wo sie waren, und kamen erstmal zum Mittagessen. So ähnlich ist das. Lasst alles stehen und liegen. Es ist erstmal Frühstückszeit. Es gibt was zu essen. Das wundert uns vielleicht, weil uns das so einfach vorkommt. Aber Jesus will erstmal Gemeinschaft mit seinen Jüngern haben beim Essen. Und dadurch wird dieses ganz normale Essen zu einer Begegnung mit Jesus. So wie man einfach zusammenkommt und was isst. Das ist aber nicht alles. Das ist hier auch deutlich. Wir schauen uns gleich beide Seiten nochmal an. Dann steht hier, Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihm davon. Genauso machte er es mit dem Fisch. Das klingt jetzt nicht mehr nur nach einfach essen. Das klingt jetzt schon ein bisschen nach Abendmahl. Zumindest geht mir das so und ich schätze nicht nur mir. Und als das aufgeschrieben wurde und die das gelesen haben, die wurden natürlich auch sofort ans Abendmahl erinnert. Und der das aufgeschrieben hat, hat das auch genauso gemeint. Wir haben hier also zwei verschiedene, ich nenne das mal Essen, die hier in Beziehung gesetzt werden. Wir haben zum einen ein ganz normales Essen. Ich versuche das mal, noch ein weiter, mal miteinander zu kriegen. Zum einen dieses, es gibt Frühstück. Einfach miteinander essen, Gemeinschaft haben beim Essen. Wir wissen heute von den frühen Gemeinden, die ja noch keine Kirchenräume und so hatten, man hat sich ja sowieso in den Häusern getroffen, so Hausgemeinden, dass man sich am Abend, also wenn die Sonne untergegangen war, erst mal zum Essen getroffen hat. Da hat man den ganzen Tag über gearbeitet und die Gemeinde kommt abends zusammen und alle haben Hunger und dann gibt es erst mal was zu essen. Das war wohl so regelmäßig oder so wichtig, dass man das also Agape nennt, also das Liebesmahl. Man isst miteinander. Und das ist eine geistliche Wirklichkeit. Das ist nicht nur, jeder soll mal was zu essen kriegen, damit wir den Hunger haben, damit wir zum Wichtigen kommen können, zu den eigentlichen Versammlungen, sondern das ist Teil des geistlichen Lebens. Das Liebesmahl. Kommt frühstücken. Das ist so der erste Teil. Und dann kommt der zweite Teil mittendrin irgendwo. Dass der Hausvater, wer immer die Leitung dann hat in diesem Haus, irgendwo in diesem ganz normalen Miteinanderessen das Brot bricht, Einsetzungsworte sagt und dann wird Abendmahl gefeiert, mittendrin, mitten dabei. Man nennt das ja dann heutzutage Eucharistie, also das heißt Danksagung, also dass man sagt, innerhalb dieser Gemeinschaft, die wir miteinander haben, innerhalb dieses ganz normalen Essens, da feiern wir diese besondere Gemeinschaft mit dem erhöhten Herrn in den Zeichen von Brot und Kelch. Aber das Wichtige ist, was hier schon angedeutet wird, in beidem begegnen wir unserem Herrn. Also die Begegnung mit Jesus geschieht nicht nur im Abendmahl oder nicht nur am Sonntagmorgen, nicht nur in diesen ganz besonderen Zeiten, wo wir zusammenkommen, wo wir uns vielleicht auch irgendwie herausgenommen fühlen, sondern die Begegnung mit unserem Herrn passiert im Alltag, auf dem Weg und vormals oder besonders gerade dort, wo wir miteinander essen und wo wir miteinander Gemeinschaft haben. Das ist eine geistliche Wirklichkeit. Und das wird hier deutlich in dem, wie Jesus mit seinen Jüngern umgeht. Er lädt sie erstmal zum ganz normalen Essen ein. Sie haben die ganze Nacht gefangen und dann noch gearbeitet, weil es ja dann so viele Fische waren. Und jetzt sollen sie erstmal essen und wir erzählen erstmal. Und das ist aber schon Gegenwart Jesu. Das ist schon Begegnung mit Jesus. Aber es gibt dann auch diese besonderen Zeiten, das Abendmahl, wo wir uns dann insbesondere an das erinnern, was Jesus für uns und mit uns getan hat. Wir begegnen darin unserem Herrn. Ich komme jetzt gleich zum Schluss und will nur noch mal deutlich machen, eigentlich geht es ja um Jesus und Petrus in diesem ganzen Abschnitt. Das ist aber noch nicht fertig. Also wir haben gemerkt, Petrus ist zu Jesus gegangen, vertraut sich ihm an, aber dieser Spannungspunkt zwischen Petrus und Jesus ist noch nicht gelöst. Das ist immer noch im Raum und das wird auch in unserem Textabschnitt, den wir uns heute anschauen, nicht gelöst werden, sondern da muss man dann weiterlesen. Und das möchte ich euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, doch herzlich einladen, das zu tun, noch den Rest von Johannes 21 zu lesen. Da kommt dann diese Begegnung mit Jesus, wo es um diese berühmte Frage geht, wo Jesus ihn dreimal fragt, hast du mich lieb? Und wo das dann tatsächlich aufgelöst wird, wo dieses seelsorgerliche Tun von Jesus an Petrus deutlich wird. Da wird dann erst diese Situation gelöst. Aber sie kann auch nur gelöst werden, weil Petrus sich hier Jesus anvertraut, wo er nicht wegläuft. Nicht aus Angst, was könnte Jesus sagen, sondern er vertraut sich Jesus eben auch mit seiner Schuld, mit dem an, was zwischen ihm steht. Und dann kann Jesus das lösen und ihn neu beauftragen. Und das, was er beim ersten Mal gesagt hat, da mit dem Fels und auf dich will ich meine Gemeinde bauen, das wird dann nochmal angesagt, dass er die Herde Jesu weiden soll, eben mit ein bisschen anderen Vokabular. Also deswegen die Einladung, da weiterzulesen, dann erst ist sozusagen dieser